Breitband. Besprechung.
Der Internetpionier Jaron Lanier hat ein neues Buch veröffentlicht. You're Not a Gadget, a Manifesto heißt es und ist im Januar erschienen. Seitdem äußern sich vor allem im Netz viele Empörte über den abgefallenen Propheten, wie er genannt wird. Der amerikanische Informatiker und Autor geht in dem Band nämlich äußerst hart mit dem Internet ins Gericht und verdammt im Grunde alles, was den Verfechtern einer offenen Netzkultur lieb und teuer ist. Gestern habe ich mit unserem Kritiker Philipp Albers gesprochen, der für uns noch einmal die Hauptkritikpunkte Lanyers zusammengefasst hat.
Er beklagt allgemein die Verachtung für Qualität, die seiner Meinung nach im Web 2.0 dominiert. Und er sagt eben, auch wenn ich 1 Million Kommentare habe, wird da noch kein interessanter Gedanke draus, egal wie smart die Algorithmen sind oder wie ich das statistisch auswerten kann. Die Anonymität im Netz fördert zudem eine digitale Mob-Mentalität. Also er beklagt sehr stark, dass dort Leute einfach unter dem Deckmantel der Anonymität fertig gemacht werden. Bringt auch eine Reihe von Beispielen aus den USA und aus China, wo es quasi sozusagen Online-Hetzjagden auf Leute gegeben hat. Die individuelle Autorschaft spielt im Netz seiner Meinung nach auch keine Rolle mehr. Die Dynamik von der Crowd, von Free Content und großen Aggregatoren führt die User eigentlich dazu, nur noch Fragmente zu liefern und zu remixen, anstatt eigenständige und in sich geschlossene Argumente und Werke zu produzieren. Und für ihn ist insgesamt diese Kultur nicht mehr innovativ. In der Musik sieht er beispielsweise nur noch Retro-Moden und es fehlt für ihn so der Wille zur Originalität, wirklich nochmal einen neuen Stil zu kreieren. Also er sagt, der letzte originäre Musikstil sei nicht der Hip-Hop gewesen und man könne heute nicht mehr unterscheiden, ob ein Stück vom Ende der 90er oder von 2008 ist.
Und warum? Also woran macht er das fest? Er sagt, das ist das Netz schuld, oder wie?
Er sagt, da ist zum einen die Struktur des Netzes schuld, die eben so etwas wie Anonymität ermöglicht, die sehr stark auf Offenheit und Transparent und File-Sharing und freies Kopieren setzt und aber auch sozusagen die Ideologen, die das vertreten und verfechten. Und er geht sogar noch weiter, also das ist eigentlich der interessante Punkt, der dann auch in die aktuellen Kontroversen eingreift, nämlich, dass der Ruf nach Free Culture dazu führt, dass Kreative von ihrer Arbeit nicht mehr leben können. Inhalte haben im Netz überhaupt keinen Wert mehr. Man muss sozusagen alles umsonst zur Verfügung stellen. Das Einzige, womit sich Geld verdienen lässt, sind Anzeigen. Und dieser Markt wird von Google beherrscht. Und laut Lanier haben sich für Musiker die großspurigen Versprechen nach neuen und anderen Einkommensquellen nicht erfüllt. Also er hat da so ein bisschen rumgefragt und hat keine Bands gefunden, die wirklich gut davon leben können, außer die, die schon vorher irgendwie bekannt waren, wie Radiohead
oder so. Aber er beschreibt da schon ein sehr zwanghaftes Verhalten sozusagen, so als gäbe es kaum mehr Möglichkeiten, sich anders zu verhalten, als so, wie er das beschreibt, richtig?
Ja, also das hat schon so einen starken, fast deterministischen Charakter und er fürchtet sich, glaube ich, einfach vor dem, was er so eine Mob-Rule, die Herrschaft der Massen nennt, was man aber anders gewendet natürlich auch positiv als eine Demokratisierung beschreiben könnte. Und natürlich gibt es nicht unbedingt einfach mehr oder bessere Kreativität, nur weil sich jeder im Netz ausdrücken kann.
Wie ist denn dieser Mann so pessimistisch geworden? Das klang ja vor ein paar Jahren oder vielleicht auch vor ein paar Jahrzehnten mal ganz anders. Er ist ja einer derjenigen, die ganz früh das Netz als Hoffnungsträger auch mit propagiert hat sozusagen. Ist er jetzt zum Kulturpessimisten geworden, der eine auf tradierten Werten von Individualität, Autorenschaft und Qualität fußenden Kultur wieder bewahren will? Oder was ist da passiert?
Das ist er eben nicht und das macht natürlich ihn als Figur auch so interessant, weil er ist jetzt kein Maschinenstürmer. Er kommt ja aus der Mitte dieser Netzkultur, hat eben Anfang der 80er Jahre den Begriff Virtual Reality mitgeprägt, hat sehr intensiv an so ersten Projekten mitgearbeitet, Datenhandschuhe, Avatare und so Virtual Reality-Umgebungen. Er hat auch sehr früh Videospiele programmiert und er schreibt auch, dass viele der Leute, die er kritisiert, seine früheren Buddies waren und er das auch verfolgt hat. Was ihn jetzt dazu getrieben hat, davon abzufallen, ist nicht ganz leicht zu identifizieren. Also ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, es scheint immer so auch in dem Buch so eine gewisse Nostalgie durch für die guten alten Tage, als das Netz eben noch von so ein paar Geeks und Wissenschaftlern und so einer überschaubaren Kultur bevölkert war und nicht von dem Mainstream. Und ich glaube, dem trauert er so ein bisschen hinterher. Er führt dann als Beispiel an individuell gestaltete Homepages so aus den 90ern, wo man auch denkt, das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen naiv. Aber er sagt so, the web has lost its flavor. Also für ihn ist das, glaube ich, nicht mehr so der schöne Ort, der es mal irgendwie war. Und das führt dann natürlich leider bei ihm dazu, dass er eben die ganze Entwicklung von sozialen Netzwerken, die ja enorm gewachsen sind, sehr kritisch sieht. Und also ich sehe ihn eher eigentlich als so einen klassischen Renegaten, der eben von seinen früheren Überzeugungen abgefallen ist und das, was er früher geglaubt hat, jetzt sozusagen umso heftiger als falsche Religion attackiert. Und er macht das mit einer guten, erfrischenden Polemik, aber größtenteils doch mit sehr starken Verallgemeinerungen und er setzt sich auch nur sehr oberflächlich mit seinen Gegnern auseinander.
Hat er denn auch Lösungsvorschläge? Sieht er irgendwas Positives? Gibt es noch Hoffnung für ihn?
Ja, also es gibt durchaus dann auch an einigen Stellen differenziertere Beschreibungen, also Wisdom of the Crowds, das ist für ihn keine kollektiv zu feiernde kollektive Intelligenz, aber er sagt, das ist durchaus nützlich, also in manchen Fällen, zum Beispiel, wenn ich irgendwie über bestimmte Dinge abstimmen will oder in der Wissenschaft mit dem anonymisierten Peer-Review-Verfahren. Was zum Beispiel Bezahlung von Inhalten im Netz angeht, hat er auch einen Vorschlag, da plädiert er für ein universelles Micropayment-System, was in den 60er Jahren schon von Ted Nelson, einem der frühen Hypertext-Visionäre, vorgeschlagen worden sei. Und er sagt, das müsste eigentlich jetzt auf interstaatlicher Regierungsebene installiert und durchgesetzt werden, aber ansonsten bleibt das sehr vage. Und interessant sind eigentlich tatsächlich dann die letzten Kapitel, wo er noch so über den einen Ausblick gibt, was zum Beispiel Virtual Reality, wie sich das entwickeln könnte, wenn er da zum Beispiel beschreibt, dass es vielleicht eines Tages Virtual Reality-Umgebungen gibt, in denen wir unsere Avatare so schnell in Form und Gestalt ändern können wie ein Tintenfisch. Er ist ein großer Liebhaber von Tintenfischen. Und da merkt man, das sind so die Felder, die interessieren ihn eigentlich mehr und da hat er eigentlich so die kindliche Begeisterung für diese ganzen Virtual Reality-Geschichten, während eben das soziale Netz, das ist alles nichts für ihn.
Ganz kurz zum Schluss eine Einschätzung, überzeugend, nicht so überzeugend, seine Thesen?
Mich hat es insgesamt eigentlich wenig überzeugt, muss ich ehrlich zugeben. Also er preist wichtige Themen an, auch wirklich tiefgründige philosophische Fragen zum Verhältnis von Person und Technik. Aber das wird dann eigentlich immer wenig ausgeführt und nicht kohärent entwickelt. Er geht auch nicht wirklich auf seine Gegner ein, sondern subsumiert das alles unter diesen Schlagworten der neuen Internetreligion und geht jetzt nicht wirklich zum Beispiel argumentativ auf jemanden wie Kevin Kelly oder Lawrence Lessig ein. Und auch das Schlagwort des digitalen Maoismus hat er 2006 in einem Aufsatz auf edge.org veröffentlicht und da viele Reaktionen provoziert. Also das ist sozusagen alles jetzt auch nicht so komplett neu.
Ein Buch also, über das sich vor allem Frank Schirmacher und seine Anhänger freuen werden. Mit Philipp Albers sprachen wir über Jaron Lanyes letzten Wurf, You're Not a Gadget, a Manifesto. Das Buch ist bei Random House erschienen, hat 240 Seiten und kostet $24,95.